ab 1989 in Nordkurdistan reihenweise in den Städten zu den sogenannten Seredans, den Volksaufständen, kommt. In Jizre, in Nusaybin, in Gewr, in vielen anderen Städten Nordkurdistans gehen die Menschen damals zu Tausenden auf die Straße und greifen mit einfachen improvisierten Mitteln, mit Molotow-Cocktails, mit Steinen, mit eigentlich amateurhaften Methoden des Kampfes, aber mit der Masse der Bevölkerung auf der Straße die Kräfte des türkischen Staates an und schaffen es teilweise tagelang, die Städte unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dennoch gelingt es der PKK damals nicht, die Situation in eine strategische Offensive umzuwerfen. Es kommt zu einer militärischen Pattsituation. 1992, 1993 entsteht in Nordkurdistan eine Situation, in der weder die Guerilla noch auf der anderen Seite der türkische Staat den Kampf für sich entscheiden können. Und deswegen kommt es zu dem Punkt, dass die Bewegung damals sagt, wir müssen gucken, welche anderen Lösungen können wir finden. Und Abdullah Öcalan erklärt am 21. März 1993 den ersten Waffenstillstand damals und geht in Verhandlungen oder bietet Verhandlungen an die türkische Seite an. Die Verhandlungen werden von der türkischen Seite aus ausgeschlagen. Aber dennoch stellt dieser erste Waffenstillstand einen wichtigen Moment des Umbruchs in der Geschichte der PKK statt. Denn parallel zu dem, was als Paradigmenwechsel heute bezeichnet wird, also einer theoretisch-ideologischen Diskussion, findet auch eine Diskussion über die Strategie statt. Wie können wir in Kurdistan eine erfolgreiche Revolution durchführen? Wie können wir letzten Endes den türkischen Kolonialismus beenden und dafür sorgen, dass die Kurden und Kurden ihr Recht auf Selbstbestimmung ausüben können? Geht das nur mit dem Konzept, wie wir es bisher gehabt haben, oder müssen wir vielleicht umdenken? Es beginnt eine Phase der Neuorientierung und der Neuorganisierung. Die PKK spricht in ihrer Geschichte von der sogenannten Phase der demokratischen Lösung, also einer Phase, in der man versucht hat, mit dem türkischen Staat über Verhandlungen eine Lösung der kurdischen Frage zu erreichen. 1999, das werden die meisten wissen, wird Abdullah Öcalan entführt und wird verhaftet am 15. Februar 1999. Er wird aus Kenia, aus Nairobi damals entführt, in einem piratenhaften Entführungsakt letzten Endes, wird in die Türkei verbracht und ist seitdem dort in Isolationshaft inhaftiert. Für die Bewegung war das ein schwerer Schlag, denn mitten innerhalb dieser Phase eigentlich der Neuorganisierung und der Neuorientierung findet damals diese Verhaftung statt. Deswegen in den Beginn der 2000er Jahre existiert eine relativ große Unklarheit. Wie macht man weiter? Was ist die Strategie? Wie organisiert man sich? Und Abdullah Öcalan versucht damals aus dem Gefängnis heraus mit seinen sogenannten Verteidigungsschriften, das sind Bücher, die als Verteidigungsschriften vor den Gerichten eingereicht worden sind, die einzige Möglichkeit, wie er nach außen kommunizieren konnte zum damaligen Zeitpunkt, in diesen Prozess einzugreifen und seine Gedanken darzulegen. Eines dieser Bücher ist gerade zitiert worden, Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Dieses Buch entsteht 2024 und ist auch heute noch eines der grundlegendsten Werke, um die Bewegung in ihrer Neuausrichtung verstehen zu können. Denn in diesem Buch definiert Abdullah Öcalan auch, was die Rolle der Arbeiterpartei Kurdistans, der Partei und auch die Rolle der Guerilla in der neuen Zeit sein sollte. Anders als noch zuvor, wo es im Parteiprogramm der PKK vor allem darum ging, einen kurdischen Nationalstaat zu erringen, also den türkischen Staat, den syrischen Staat, den irakischen Staat, den iranischen Staat aus dem kurdischen Gebiet herauszudrängen und anstelle der Besatzerstaaten einen eigenen Staat zu errichten, setzt die PKK ab den 2000er Jahren auf das Konzept des sogenannten demokratischen Konföderalismus, also die Erreichung einer regionalen Autonomie, einer autonomen Selbstverwaltung der Kurden und Kurden innerhalb der jeweiligen Staaten, und verändert damit auch ihre Strategie. Interessant ist für uns, denke ich, für die Veranstaltung heute vor allem ein Blick auf die strategischen Fragen, die damit einhergehen und das neue Revolutionsverständnis, das die PKK ab 2005 entwickelt. 2005 erklärt Abdullah Öcalan den demokratischen Konföderalismus und sagt der Bevölkerung in Nordkurdistan und der Bewegung damals, dass es keinen Grund gibt, länger darauf zu warten, dass der türkische Staat in Verhandlungen einen Schritt auf einen zumacht. Und es gibt auch keinen Grund, länger darauf zu warten, bis man die Macht in Nordkurdistan erobert hat, sondern man kann mit dem Aufbau revolutionärer Gegenmacht im Hier und Jetzt beginnen. Anders als noch zuvor, wo die gesellschaftliche Organisation vor allem dazu diente, den Kampf der Guerilla zu unterstützen, also die Menschen, die in der Gesellschaft organisiert worden sind, vor allem materielle, finanzielle und menschliche Unterstützung für die Guerilla gegeben haben, sagt er, wir müssen jetzt dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, in den Stadtvierteln, in den Dörfern, wo wir uns organisieren, mit dem Aufbau revolutionärer Gegenmacht von unten beginnen. Es gibt keinen Moment, auf den wir warten müssen. Wir sollten nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, um damit unsere neuen Strukturen zu schaffen, sondern revolutionäre Gegenmacht, die kann gar nicht erobert werden, sondern die muss aufgebaut werden letzten Endes. Und deswegen können wir auch im Hier und Jetzt damit anfangen. Vielleicht können wir nicht die gesamte Verwaltung übernehmen, aber es gibt bestimmte Aspekte unseres Lebens, bestimmte Aspekte unseres gesellschaftlichen Lebens, das wir miteinander teilen, das wir in die eigenen Hände nehmen können. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen der Staat zum Beispiel seinen Job nicht erfüllen kann, in Anführungszeichen seinen Job nicht erfüllen kann, aber nicht hinterherkommt. Es gibt bestimmte Leerstellen, die dort existieren, und dort können wir als Bewegung uns organisieren. Dort können wir schauen, wie wir dieses Vakuum, was besteht, füllen und Stück für Stück den Raum gesellschaftlicher Gegenmacht von unten ausweiten können. Das heißt, dass man nicht darauf wartet, bis man den anderen Staat, den bisherigen Staat, den türkischen Staat zerschlagen hat. Man wartet nicht darauf, bis alle Polizeistationen und alle Militärkasernen in Nordkurdistan in der Hand der Bewegung sind, sondern dort mit den Mitteln, die man hat, fängt man an, sich zu organisieren und beginnt im Hier und Jetzt mit dem Aufbau von Kommunen, von Räten, von Organen der Selbstverwaltung von unten. Manchmal in der Legalität und wo nötig auch in der Illegalität. Dabei sagt Abdullah Öcalan 2005, es gibt zwei Wege, die jetzt vor uns liegen werden. Wenn wir unsere Strukturen aufbauen, wenn wir uns selbst organisieren als kurdische Bevölkerung in der Türkei, dann kann der Staat, wenn er vernünftig ist, das, was wir hier machen, akzeptieren und seine Augen davor verschließen. Sollte der türkische Staat unsere eigenen Selbstverwaltungsstrukturen tolerieren, sollte er uns nicht angreifen, dann kann dieser Prozess ohne eine militärische Konfrontation bis zu einem bestimmten Punkt vonstatten gehen. Wir müssen den türkischen Staat nicht angreifen. Sollte er uns aber nicht akzeptieren, sollte er unsere Strukturen angreifen, sollte er uns mit Repression überziehen, dann bedeutet das natürlich nicht für uns, dass wir die Hände in den Schoß legen und nichts mehr tun, sondern dann werden wir genauso unsere eigenen Strukturen aufbauen und wenn nötig da, wo es nötig ist, diese auch verteidigen. Wir machen es nicht davon abhängig, was der Staat sagt. Wir machen es nicht davon abhängig, ob der Staat uns erlaubt, uns zu organisieren, natürlich. Aber die Möglichkeit besteht, wenn der Staat sich mit uns hinsetzt und einen Kompromiss finden möchte, dann können wir diese Strukturen auch relativ friedlich aufbauen. Bis 2009, 2010 geht das mehr oder weniger gut. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen die Guerilla in Auseinandersetzung ist mit der türkischen Armee, aber mehr oder weniger geht dieser Prozess gut. Doch im Jahr 2009 und im Jahr 2010 beginnt der türkische Staat damals mit einer gigantischen Festnahmekampagne und Zehntausende von kurdischen Politikerinnen und Politikern, Aktivisten, Gewerkschafterinnen und so weiter und so fort werden im Rahmen des sogenannten Kecik-Verfahrens verhaftet. Damit hat der türkische Staat ein für alle Mal bewiesen, dass er nicht dazu bereit ist, eine Lösung der kurdischen Frage zu akzeptieren, dass er nicht dazu bereit ist, einen Kompromiss zu finden, und dementsprechend hat die Bewegung auch begonnen, ab 2010 ihre Strategie neu zu entwickeln. Die Strategie des revolutionären Volkskrieges, die 2010 von Abdullah Öcalan verkündet worden ist, ist eine Reaktion auf diese Nichtbereitschaft des türkischen Staates gewesen, am Verhandlungstisch auch eine Lösung gemeinsam zu finden. Dabei sagt er, der revolutionäre Volkskrieg, genauso wie vorher auch, wir bauen unsere eigenen Strukturen auf, aber wir werden diese, wenn nötig, auch militärisch verteidigen und militärisch gegen den türkischen Staat durchsetzen. Dort, wo die türkische Armee, die Polizei oder wer auch immer ein Problem darstellen sollte, uns im Weg stehen sollte und einer Selbstorganisierung der Gesellschaft entgegenstehen, da werden wir alles dafür tun, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Aufgabe der Guerilla und die Aufgabe der Partei wird in diesem Kontext neu definiert. Anders als noch zuvor ist es nicht die Aufgabe der Guerilla, die Aufgabe der bewaffneten Verbände, im Namen des Volkes die Macht zu ergreifen. Auch die Partei sollte nicht im Namen des Volkes die Macht ergreifen. Die Aufgabe der Partei und die Aufgabe der Guerilla ist es, den Aufbau voranzutreiben, die Menschen zu bilden, zu befähigen, sich selbst zu organisieren, das nötige Wissen, die nötigen Methoden zu vermitteln und aber natürlich auch die militärische Verteidigung dessen, was man aufgebaut hat, zu organisieren, also die Errungenschaften zu verteidigen. Deswegen wird die Guerilla damals auch in den 2000er Jahren umbenannt von Volksbefreiungsarmee Kurdistans zu den Volksverteidigungskräften. Das ist nicht einfach nur eine Namensänderung auf dem Papier, das ist ein anderes Konzept, was dahinter steht. Die Guerilla soll nicht die Macht erobern, aber die Guerilla soll das, was die Bevölkerung erkämpft hat, verteidigen und soll, wenn nötig, sich selbst auch in die Waagschale werfen. Der türkische Staat muss wissen, dass wenn er eine der gesellschaftlichen Strukturen, der Räte, der Kommunen, der Kooperativen, was auch immer, die aufgebaut worden sind, angreifen sollte, dann gibt es auch noch eine Guerilla, die darauf antwortet und die dementsprechend Rechenschaft verlangen wird. Das ist die grundlegende Idee. Dabei setzt der revolutionäre Volkskrieg auf vier Hauptkräfte, die organisiert werden sollen. Anders als zuvor ist es nicht nur die Guerilla, die kämpft, sondern neben der Guerilla, die als professionelle Verteidigungskraft die Verteidigung für die Gesellschaft organisiert, soll auch die Zivilbevölkerung in der Verteidigung geschult und in den Kampf mit integriert werden. Die Guerilla ist die erste Kraft, im Konzept des revolutionären Volkskrieges. Bei der Guerilla handelt es sich um professionelle Militante, um Parteimitglieder, Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, also Menschen, die 24/7 für die Revolution arbeiten, die ihr gesamtes Leben der Revolution verschrieben haben und dementsprechend gebildet und professionell sind. Das bedeutet, dass das keine Zivilisten sind, sondern das sind professionelle Guerillakämpfer. Das ist eine kleinere Einheit vielleicht, aber eine professionelle Einheit und dementsprechend schlagkräftig. Die Guerilla in Nordkurdistan agiert als Volksverteidigungskräfte Hepege und als Verband der freien Frauen Yeje Astar. Neben der Guerilla existiert die zweite Kraft. Das sind die sogenannten zivilen Verteidigungseinheiten, die in den Städten operieren. Auch in den Städten ist es nötig, gegen den türkischen Staat Widerstand zu organisieren. Auch dort gibt es türkische Polizei, türkische Armee, Nachrichtendienst, Informanten, Kollaborateure des türkischen Kolonialismus, die angegangen werden müssen. Und deswegen entwickelt die PKK auch in den Städten bewaffnete Einheiten. Diese bewaffneten Einheiten in den Städten sind Stadtguerilla-Einheiten, die sich aus der Zivilbevölkerung rekrutieren und aus der Zivilbevölkerung zusammensetzen. Auch diese arbeiten professionell in dem militärischen Sinne, aber sind keine professionellen Militanten in dem Sinne, dass sie 24 Stunden arbeiten, sondern tagsüber sind das Menschen, die einer normalen Tätigkeit nachgehen und in der Nacht aber beispielsweise militärische Aktionen gegen die türkische Polizei, gegen die türkischen Spezialeinheiten in den Städten organisieren. Abdul Öcalan hat das so beschrieben, er hat gesagt, wir brauchen Einheiten, wir brauchen Menschen, die tagsüber mit Hut spazieren gehen und nachts bewaffnet sind. Also tagsüber letzten Endes einer normalen Tätigkeit nachgehen, Zivilisten sind in dem eigentlichen Sinne, aber auch geschult sind und wenn nötig dort, wo es nötig ist, eben auch einschreiten und an der Verteidigung beteiligt sind. Die dritte Kraft des revolutionären Volkskrieges, das ist die sogenannte Aufstandsbewegung. Das sind Einheiten, die sich vor allem aus der Jugend und aus der Frauenbewegung heraus rekrutieren. Das sind kleine, halbprofessionelle Einheiten, die teilweise auch dezentral organisiert sind, getrennt voneinander agieren, die mit mehr oder weniger amateurhaften Methoden gegen die türkische Besatzungsmacht vorgehen. Was heißt amateurhafte Methoden? Solche Methoden, die so einfach anzuwenden sind, dass sie jeder nachahmen kann. Also Methoden, bei denen man mit den einfachsten Mitteln, einem Stein, einem Feuerzeug, einem Streichholz oder einem Messer, Schläge gegen die Besatzungstruppen durchführen kann. Diese Einheiten existieren in allen Städten Nordkurdistans heute. Und wenn ihr auf die verschiedenen Seiten der kurdischen Freiheitsbewegung schaut, der Nachrichtenseiten, dann werdet ihr auch tagtäglich Aktionen dieser Einheiten sehen. Das sind meist kleinere Aktionen, die durchgeführt werden, die aber darauf abzielen, den Kampf zu vermassen, könnte man sagen. Also in die Breite der Gesellschaft hineinzutragen. Solche Aktionsformen anbieten, die letzten Endes alle Menschen nachahmen können und auf diese Grundlage auch die Organisationsbasis sind für den Aufstand. In Ostkurdistan, im iranisch besetzten Teil Kurdistans, haben wir in den letzten drei Jahren, seit 2022, einen massiven Aufstand gesehen. Daran können sich, denke ich, die meisten noch erinnern. Auch dort waren es vor allem kleine, lokal organisierte Komitees, kleine Einheiten der Jugendbewegung, die dafür gesorgt haben, dass dieser Aufstand von einem spontanen Aufstand auf der Straße sich in eine organisierte Reform verwandelt hatte, wo Barrikaden gebaut worden sind, wo kleinere Aktionen gegen die iranischen Truppen organisiert worden sind. Aber auch in Nordkurdistan beispielsweise, wo in diesem Jahr Wahlen stattgefunden haben und nach den Wahlen der türkische Staat den gewählten Bürgermeister der Stadt Van, vielleicht könnt ihr euch daran auch noch erinnern, abgesetzt hatte. Das war erst im März diesen Jahres. Der gewählte Bürgermeister wurde abgesetzt und durch einen Zwangsverwalter ersetzt. Auch dort sind die Menschen drei Tage lang auf die Straßen gegangen und es gab von 0 auf 100 einen massiven Widerstand gegen die türkische Polizei auf den Straßen. Nach drei Tagen des Widerstandes war der türkische Staat dazu gezwungen, klein beizugeben, seinen Zwangsverwalter zurückzuziehen und den gewählten Bürgermeister an der Stelle einzusetzen. Auch dieser Aufstand, der dort stattgefunden hat, wäre in dieser Form undenkbar, wenn es nicht die organisierte Aufstandsbewegung gäbe, wenn es nicht die Vorbereitung von Seiten der Jugendbewegung gegeben hätte. Die vierte Kraft, die existiert, das sind die sogenannten strategischen Bündnispartner, also die anderen revolutionären und sozialistischen, kommunistischen Organisationen, die in der Türkei und in Kurdistan operieren. In Nordkurdistan existiert die Vereinte Revolutionäre Bewegung der Völker, HBDH ausgeschrieben auf Deutsch, die ein Bündnis von 10 insgesamt revolutionären, kommunistischen und sozialistischen Organisationen unter Einschluss der PKK ist, die dort in Nordkurdistan gemeinsam gegen den türkischen Faschismus kämpfen. Das sind die vier Hauptkräfte, auf denen man sich organisiert. Entscheidend ist, denke ich, dabei vor allem ein Aspekt, dass Aufbau und Widerstand nicht voneinander zu trennen sind. Anders als noch zuvor im Revolutionsverständnis, das die PKK zuvor vertreten hatte, wo man zuerst kämpft, dann eine Position erobert letzten Endes oder den Staat gestürzt hat, den Staat zerschlagen hat, den türkischen Faschismus gebrochen hat und dann anfängt, vor allem mit dem Gesellschaftsaufbau loszulegen, ein neues System aufzubauen, die Gesellschaft zu revolutionieren, geht es jetzt darum, im Hier und Jetzt Strukturen aufzubauen und diese, wo nötig, zu verteidigen. Beides findet zeitgleich statt. Man kann nicht sagen, zuerst die Verteidigung, zuerst der Kampf und dann der Aufbau, zuerst der Aufbau und dann der Kampf. Nein, das, was man aufbaut, verteidigt man auch. Und das, was man verteidigt oder der Kampf, den man führt, öffnet auch den Weg, um den Aufbau weiter voranzutreiben. Dabei sind die Organisationen, die geschaffen werden, Organisationen, die einen Doppelcharakter in sich tragen. Das ist, denke ich, ein sehr interessanter Punkt, der auch für uns hier in Deutschland gilt. Jeder Rat, der geschaffen wird, jede Organisation, die aufgebaut wird, ist zum einen eine Organisation, die die zukünftige Gesellschaft, das Ziel, wofür man kämpft, also im Falle des Rates eben Räte, Demokratie, Volksmacht und so weiter und so fort repräsentiert, die Zukunft abbildet. Und auf der anderen Seite ist dieser Rat aber auch eine Organisation, die einen zum Kampf befähigt. Sie ist eine Kampforganisation. In Nordkurdistan gab es 2015 und 2016 einen massiven Widerstand in den Städten. Als damals der türkische Staat die Waffenstillstandsverhandlungen mit der Arbeiterpartei Kurdistans abbricht und eine massive Repressionswelle gegen die politische Bewegung entfesselt, gehen die Jugendlichen in Nordkurdistan auf die Straße, bauen Barrikaden, errichten Gräben und leisten Widerstand gegen die türkische Armee. In manchen Städten wird über 9 Monate lang gekämpft, unter Umzingelung der türkischen Armee. 9 Monate lang kämpfen kleine Einheiten, nicht viele Menschen, 40, 50 Jugendliche vielleicht, die dort auf den Barrikaden gestanden sind und dort gekämpft haben, gegen die türkische Armee, die mit voller Wucht gegen sie vorgeht. Dieser Widerstand, dieser 9 Monate lange Kampf wäre unmöglich gewesen, wenn nicht schon im Vorfeld gesellschaftliche Strukturen aufgebaut worden wären. Wären nicht schon im Vorfeld Gesundheitsstrukturen aufgebaut worden, also Versorgungsstrukturen, die zum Beispiel die Kämpfenden im Falle einer Auseinandersetzung die Verwundeten versorgen können beispielsweise, wäre dieser Kampf undenkbar gewesen. Hätte es nicht eigene ökonomische Strukturen gegeben, irgendwelche Formen von Selbstversorgung gegeben, indem man Nahrungsmittel zum Beispiel gelagert hätte und so weiter und so fort, wäre es unmöglich gewesen, 9 Monate lang unter Besatzung diesen Widerstand zu erhalten. Also die Organisationen, die im Hier und Jetzt geschaffen werden, sind diejenigen, die überhaupt erst dazu befähigen, den Kampf effektiv zu führen. Die Organisation ist gleichzeitig das Zukünftige, was man erreichen möchte, und gleichzeitig aber auch eine Kampforganisation, die uns dazu befähigt, unseren Kampf effektiver zu führen. Vielleicht kennen wir das auch von hier. Ich möchte ein Beispiel geben. In Deutschland gibt es beispielsweise eine Organisation wie die Rote Hilfe, die ein Solidaritätsnetzwerk für die revolutionäre Linke in Deutschland ist, unabhängig welcher Strömung. Hätten wir eine solche Organisation nicht, die gemeinsam von allen Teilen der Bewegung getragen wird, hätten wir ein großes Problem. Denn mit jeder kleinen Geldstrafe, mit der uns der Staat überziehen möchte, würden wir relativ schnell an Grenzen stoßen. Wenn wir eine Kleinigkeit gemacht haben, eine kleine Aktion gemacht haben, mit einer Geldstrafe konfrontiert sind und diese Geldstrafe zahlen müssen, wenn wir nicht mit dem Bankrott konfrontiert sein wollen, dem persönlichen, brauchen wir eine Struktur, die uns unterstützt, die uns finanziell zum Beispiel versorgen kann. Und eine solche Struktur ist in diesem Fall beispielsweise die Rote Hilfe. Das heißt, sie bringt uns praktischen Nutzen im Hier und Jetzt. Wir müssen weniger Strafe zahlen, wir haben die Möglichkeit zu überleben. Und gleichzeitig ist es aber diese Struktur, die uns überhaupt erst dazu befähigt, unseren Kampf langfristig weiterzuführen. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt für Organisationen. Nicht nur für Kurdistan gilt das Ganze, sondern auch für Organisationen im Allgemeinen, auch wenn wir über Organisationen hier in Deutschland sprechen. Nun, was können wir noch vom Kampf in Kurdistan lernen letzten Endes? Wir können vom Kampf in Kurdistan, denke ich, lernen, vor allem wenn wir uns die Revolution in Rojava anschauen, aber auch wenn wir uns die Kämpfe in den anderen Teilen Kurdistans anschauen, dass es ohne Organisation nicht funktionieren wird. Die Revolution in Rojava war nur möglich, weil es eine Bewegung gegeben hat, die seit 40 Jahren mittlerweile gekämpft hat, die in der Bevölkerung verankert gewesen ist, die in der Bevölkerung vor allem Vertrauen genossen hat, die in der Bevölkerung ihre Netzwerke hatte, die die Bevölkerung in ihre Organisation integriert hatte und die in dem Moment, in dem es nötig gewesen ist, zuzuschlagen, 2012, als das Machtvakuum entstanden ist, als das syrische Regime geschwächt gewesen ist, ausreichend vorbereitet gewesen ist, diese Offensive zu führen. Ohne eine Organisation wie die PKK, ohne eine Organisation wie die kurdische Freiheitsbewegung in Nord- und Ostsyrien, wäre es unmöglich gewesen, die Revolution von Rojava in dieser Form durchzuführen. Auch der politische Kampf, der in Nordkurdistan geführt wird, über 40 Jahre hinweg, ohne eine Organisation, die diesen Kampf koordiniert, die diesen Kampf zusammenhält und auf eine Strategie vereinen könnte, wäre dieser Kampf völlig undenkbar. Dabei ist es ein Kampf, der natürlich auf lange Sicht organisiert worden ist, nicht ein Kampf, der schnelle Ergebnisse gebracht hat. In Kurdistan sprechen wir vielleicht heute von der Revolution von Rojava. Seit 2012 gibt es die Revolution von Rojava. Aber seit 1972 hat diese Bewegung sich organisiert und hat gekämpft. Seit vielleicht 10 Jahren kennen wir hier in Europa diese Bewegung in dieser Form, seitdem Kobane die Informationen über diese Bewegung in alle Himmelsrichtungen verteilt und auch die deutsche Linke darauf aufmerksam geworden ist, dass eine solche Bewegung existiert. Seitdem kennen wir sie vielleicht hier in dieser Form, aber schon 30 Jahre zuvor hat diese Bewegung sich organisiert und hat bewaffnet gekämpft. Das heißt, es ist ein langwieriger Kampf, es ist ein Kampf, der einen langen Atem braucht, kein Kampf, der von heute auf morgen Ergebnisse gebracht hat, aber der über 40 Jahre hinweg sich seine Zielstrebigkeit bewahren konnte und letzten Endes Erfolge mit sich gebracht hat. Es zeigt auch, dass ein jeder Kampf, egal wie er geführt werden wird, auf welche Methoden er zurückgreifen wird, immer darauf angewiesen ist, die Unterstützung aus der Bevölkerung auch zu haben. Die PKK war eine Bewegung, die vom ersten Tag an auf sich selbst angewiesen gewesen ist. Eine Bewegung, die niemals Unterstützung erhalten hat. Weder von einem ausländischen Staat, von einer anderen Macht, noch von irgendeiner anderen Organisation zum Beispiel unterstützt worden ist. Ganz im Gegenteil. Viele Organisationen damals in der türkischen Linken, aber auch darüber hinaus haben die PKK nicht unterstützt. Als die ersten Guerilla-Einheiten damals im Nordirak ihre Stellungen bezogen haben, da gab es Parteien wie die Demokratische Partei Kurdistans, die KDP oder auch die Kommunistische Partei des Iraks, die auch in der Region operiert haben, die der Bewegung keine Unterstützung zukommen haben lassen, sondern ganz im Gegenteil, ihr sehr viele Steine in den Weg gelegt haben. Die Bewegung hat vom ersten Tag auf ihre eigenen Kraft aufgebaut und hat vom ersten Tag all ihre Ressourcen, lass es finanzielle, lass es personelle Ressourcen sein, aus der Bevölkerung und aus der Unterstützung der Bevölkerung geschöpft. Weil sie es als Bewegung geschafft hat, das Vertrauen der Menschen in Kurdistan zu erwerben, weil sie es geschafft hat, sich als glaubhafte revolutionäre Kraft zu beweisen, haben die Menschen diese Bewegung unterstützt, unterstützen sie auch heute noch. Ohne diese Unterstützung aus der Bevölkerung wäre keine Guerilla möglich. Ohne diese Unterstützung aus der Bevölkerung gäbe es keine Revolution in Kurdistan, wie wir sie heute kennen. Auch das ist, denke ich, eine der Lehren, die wir aus der Revolution in Kurdistan ziehen können, für uns heute auch hier in Deutschland. Wenn wir uns die Situation in Kurdistan anschauen, wie sie heute ist und wie sie in den 70er Jahren gewesen ist, dann sehen wir zwei verschiedene Welten. Heute haben wir eine Bewegung, die sich aus Millionen von Menschen zusammensetzt, die in allen 4 Teilen Kurdistans organisiert ist, die heute als Guerilla auf den Bergen präsent ist, aber auch in Rojava, in Schengal, in den anderen Teilen Kurdistans bewaffnete Kräfte unterhält, die an die Hunderttausenden gehen und die Unterstützung von Millionen Menschen nicht nur in Kurdistan, sondern auch international genießt. Eine Bewegung, die heute in der ganzen Welt bekannt geworden ist und ein kurdisches Volk, das heute aufgrund dieses Kampfes der letzten 40 Jahre in der gesamten Welt bekannt geworden ist. Vor 40 Jahren, vor 50 Jahren sah diese Situation vollständig anders aus. Als die erste Gruppe von Genossen und Genossen sich organisiert hat, da waren sie zu dritt zum damaligen Zeitpunkt. Abdul Öcalan, Kemal Pir und Haki Kara. Zu dritt saßen sie an einem Küchentisch und haben gemeinsam diskutiert, was können wir machen. Unter Bedingungen, unter denen alle Menschen, mit denen sie diskutiert haben und zu ihnen gesagt haben, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr in diese Richtung euch organisieren wollt, dann wartet auf euch die Vernichtung, der Tod, die Zerstörung. Es gibt keine Hoffnung für einen solchen Kampf. In einer Situation der Aussichtslosigkeit eigentlich hat diese kleine Gruppe ihren Kampf begonnen. Und die erste Gruppe von Guerillakämpfern und Guerillakämpfern, das waren nicht mehr als 30, die da auf den Bergen ihre Stellungen bezogen haben. Die wussten weder, wie sie in der Natur in den Bergen überleben können, noch haben sie über ausreichend materielle Mittel verfügt. Die klapprigen Gewehre, die man auf dem Schwarzmarkt erworben hat, die haben gerade mal dazu genügt, ein paar Kugeln abzufeuern und die erste Aktion durchzuführen. Aber man hatte weder materielle Mittel, noch hatte man viel Erfahrung zum damaligen Zeitpunkt. Aber was man mitgebracht hat, und das ist, denke ich, auch ein entscheidender Punkt, von dem wir heute lernen können, man hatte Glaube, man hatte Überzeugung, man hatte einen festen Willen, man hatte den Entschluss gefasst, dass dieser Kampf sein muss, dass es keinen anderen Weg gibt, dass es sein muss, dass das der einzige Weg ist, um in Kurdistan für Befreiung zu kämpfen. Auch heute haben wir in Deutschland vielleicht nicht die rosigsten Bedingungen, mit denen wir hier gerade leben. Wir kämpfen in einer Situation, in der die revolutionären Kräfte in Deutschland geschwächt sind, wir eine historische Niederlage erlitten haben, das ist ein Fakt, zersplittert sind vielleicht immer noch, das mag sein, wir einen Rechtsruck haben oder wie auch immer man das Ganze definieren möchte, einen immer autoritärer auftretenden Staatsapparat haben und auf der Welt mit immer größeren Auseinandersetzungen und Kriegen konfrontiert sind, also allgemein auch keine Situation, wo man sagen würde, ja, das macht einen besonders hoffnungsvoll oder stimmt einen Wohlwollen für die Zukunft und hoffnungsvoll für die Zukunft, für die kommenden Jahre. Und dennoch, glaube ich, können wir vor allem auch das von der Revolution in Kurdistan lernen, dass es keinen Grund gibt zu verzagen. Auch in der schlimmsten Situation, auch in der ausweglosesten Situation, auch unter Bedingungen, von Militärputsch und Faschismus und Militärjunta und was weiß ich nicht alles, ist es möglich, einen Widerstand zu entwickeln, ist es möglich, einen Widerstand zu leisten. Die Bedingungen, die wir heute in Deutschland vorfinden, sind 100-mal besser, sind 100-mal vielversprechender, bieten uns 100-mal mehr Möglichkeiten als die Situation damals in Kurdistan. Das ist, denke ich, etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn die Bewegung damals in Kurdistan eine Situation vorgefunden hat, wo so eine Diskussionsveranstaltung, wie wir sie heute machen, wahrscheinlich mit der Verhaftung und vielleicht sogar dem Tod von allen Beteiligten hier gerade geendet hat, dann haben wir diese Situation nicht. Wir haben die Möglichkeit, uns zu organisieren. Wir haben noch die Möglichkeit, relativ frei über das zu sprechen, was wir besprechen möchten, auch wenn es immer wieder, auch heute schon, Denunzianten gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Räume zu canceln und sonstige Sachen hier zu veranstalten, damit wir nicht darüber sprechen können. Aber dennoch haben wir noch diese Möglichkeiten. Und ich denke, deswegen können wir auch hoffnungsvoll gestimmt sein. Wir haben die Möglichkeiten, uns zu organisieren. Was uns fehlt, ist, denke ich, der Glaube und der Wille und die Überzeugung, dass es machbar ist. Der Glaube und der Wille, das Ziel vor Augen, das vielleicht weit entfernt scheinen mag, aber für das wir heute auch in der kleinteiligen Arbeit, in der tagtäglichen Arbeit schon jetzt kämpfen. Ich denke, das ist vor allem auch etwas, das wir von der Revolution in Kurdistan lernen können. Wenn die Revolution in Kurdistan damals gesagt hat, wenn Vietnam diesen Kampf führen konnte, dann ist nichts unmöglich. Dann können wir heute nach Kurdistan schauen und können uns anschauen, wenn diese Guerilla heute mit ihren geringen technischen Mitteln, mit ihren kleinen Gewehren letzten Endes, mit ihren kleinen technischen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, gegen die zweitgrößte NATO-Armee und die beste Aufklärungstechnik der Welt, die dieser Armee zur Verfügung steht, Widerstand leisten können und es geschafft hat, in den letzten 10 Jahren des Krieges sich zu einer modernen Guerilla des 21. Jahrhunderts zu transformieren, die heute in der Lage ist, mit eigenen Flugabwehrsystemen auch Drohnen der türkischen Armee vom Himmel zu holen, die mittlerweile selbst bewaffnete Kampfdrohnen gegen die türkische Armee einsetzt, um Angriffe gegen die türkischen Stellungen zu fliegen. Wenn diese Armee trotz all diesen Mitteln auf der gegnerischen Seite in der Lage ist, Widerstand zu leisten, dann gibt es für uns definitiv keinen Grund, hier die Hoffnung zu verlieren. Dann gibt es für uns kein Recht, letzten Endes zu verzagen an den vielleicht kleinen Problemen, den Streitigkeiten oder den täglichen Schwierigkeiten, mit denen wir in der Arbeit hier konfrontiert sind, ganz gleich in welcher Organisation wir uns auch befinden mögen. Dann haben wir kein Recht, letzten Endes hier irgendeine Ausrede für uns auch zu finden. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch von der Revolution in Kurdistan und vor allem vom Kampf der Guerilla lernen können. Damit möchte ich für heute auch meinen Vortrag abschließen und letzten Endes sagen, genauso wie Abdullah Öcalan damals zum Zeitpunkt des bewaffneten Kampfes, als der bewaffnete Kampf gesagt hat, wir wissen vielleicht noch nicht, wohin das Ganze gehen wird. Und als die Partei aufgebaut wurde, war nicht klar, wo man im Jahr 2024 stehen würde. Aber er hat gesagt, wir denken, während wir gehen und wir gehen, während wir denken. Weder lassen wir uns einfach so darauf ein und überlegen nicht, wohin wir gehen wollen und marschieren einfach los. Noch wissen wir vielleicht jetzt gerade, wo wir in den nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahren sein werden, aber wir werden auf dem Weg die richtigen Antworten finden. Wenn wir das, was wir heute glauben, wovon wir heute überzeugt sind, immer wieder überprüfen, wenn wir die theoretischen Ansätze, die wir heute vertreten, die Methoden, die wir in unserer tagtäglichen Praxis anwenden, immer wieder auf den Prüfstand stellen werden, das, was richtig ist, weiterführen, das, was falsch ist, verwerfen, dann werden wir in den nächsten 10 Jahren wissen, wo wir hoffentlich stehen werden und werden, denke ich, auf diesem Weg auch sehr wichtige und richtige Schritte gehen. Damit möchte ich abschließen.
Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss noch zur Agenda. Es ist uns bewusst, dass wir nicht allem gerecht werden, was in Planung ist. Einiges ist in Planung, wie zum Beispiel der Marsch fürs Leben, der im September wieder stattfindet. Da werden wir sicher dann in einem der Infos genaueres berichten können. Und auch wird es sicher auf Social Media offen mobilisiert dazu. Aber hier würden wir einfach sagen, haltet euch bereit, der Marsch fürs Leben ist dann kommen und wir sind am Vorbereiten. Dann haben wir eine Küfa im Heurea, das ist am 4.9. und da geht es darum, dass Leute, Menschen, die vertrieben werden sollen, verdrängt werden sollen von der CS, da einen Anlass am Organisieren sind. Auch da werdet ihr sicher besetzt, ist alles. Alles wird besetzt. Kanal auf Telegram wird da genauer informiert. Das sind die Sachen, die wir jetzt wissen. Die Palästina-Sachen haben wir ja schon gesagt im Palästina-Teil. Die Mobilisierungen, die anstehen und seid wachsam. hört bei Infolora mit rein und schaut auf den einschlägigen Social Media Kanälen, um euch besser noch und genauer informieren zu können. Also, wir wünschen euch einen guten Monat, kämpferisch, aufgestellt, widerständisch und ja, wir sehen uns auf der Straße. Yo, turn off the
radio. Rote Welle. Radio Lora auf 97,5.